SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 6. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschjeter. In autobiografischen Episoden, in Gedichten und kleinen Szenen erzählt Dinscher Gütschjeter die Geschichte seiner Kindheit. Hauptbezugspunkt ist seine Mutter, auch wenn sie wenig zu Hause ist, weil sie die Familie durchbringen muss. Die Kneipe des Vaters wirft nichts ab, Schulden drücken die Familie und Fatma arbeitet buchstäblich Tag und Nacht. Am Band, bei Mercedes, bei der Ernte, dann in der Kneipe. Aber es ist nicht die abgearbeitete Mutter, die dem kleinen Dinscher vor Augen steht, wenn Fatma spätabends auf Stöckelschuhen durch die Kneipe rennt und Tischdecken zusammenfaltet, sondern er sieht eine Prinzessin. Und es ist undenkbar, dass sie am Band schuftet. Mit solchen Stöckelschuhen arbeitet man allerhöchstens in einer Patisserie. Doch trotz seiner Faszination für Stöckelschuhe, es gibt ein Outfit, in dem ihm seine Mutter noch besser gefällt. Dinscher kennt es, seit er, inzwischen 8 Jahre alt, als Traktorfahrer bei der Ernte hilft. In Plastikstiefeln und Arbeitsschürze ist Fatma Big Mama und mindestens Clanchefin und macht dem Bauer Willi klar, was läuft. Es lesen Selma Peuras und Hassan Taschken.
Ich habe nach einer Woche von Willi 60 Mark Wochenlohn bekommen. Eine große Freude. Verschwende das Geld nicht. Geh damit sparsam um, sagtest du mir auf dem Rückweg. Sparsamkeit war das erste Gebot in den sogenannten Gastarbeiterfamilien. Ich fühlte mich jetzt ein bisschen erwachsener. Langsam könnte ich mich von dem Kind verabschieden. Das gleiche Kind schreibt heute diese Zeilen. Am nächsten Tag fuhr ich auf meinem Fahrrad zum Schuhverkäufer des Dorfes, lehnte das Rad ans Schaufenster und ging mit erhobener Brust hinein. Die Verkäuferin schickte mich wieder raus. Ich sollte das Rad nicht an das Schaufenster lehnen. So war Deutschland. Es gab Regeln. Es war schwer, eine Freude ganz auszuleben. Das Gefühl, du machst was falsch, gehörte einfach zum Alltag. Zweiter Versuch. Ich ging rein. Hier habe ich 60 Mark, möchte damit für meine Mutter Stöckelschuhe in der Größe 38 kaufen. Im Ernst? Fragte sie mich mit ihrem stutzigen Gesicht. Ja, warum nicht? Aber bitte mit hohen Absätzen? Das wiederholte ich 2 bis 3 Mal. Die Verkäuferin sammelte 6 Paare zusammen und stellte sie auf den Kassentisch. Die sahen wunderbar aus, doch die lila glänzenden Schuhe mit wirklich hohen Absätzen gefielen mir am besten. Das war's, wonach ich suchte. Diese will ich kaufen. Ich zeigte mit dem Finger auf das Paar, holte das Geld aus der Tasche, legte es auf den Tisch. Die Verkäuferin schmunzelte. Kleiner Mann, diese kosten 89 Mark. 29 Mark fehlen dir noch. Eiskalt sagte ich ihr, sie solle die Schuhe bitte zur Seite stellen, ich käme nächste Woche wieder. Dafür musst du mir 20 Mark hier lassen. Einverstanden. Sie bekam den 20-Mark-Schein. In der nächsten Woche wurde ich wieder mit 60 Mark entlohnt, fuhr zum Schuhladen, gab der Verkäuferin 69 Mark und bekam die glänzenden lila Schuhe überreicht. Für 1 Mark habe ich beim Seifenplatz eine Rolle Geschenkpapier gekauft. Klebeband wäre auch nicht schlecht gewesen, aber mit ein wenig Geduld schafft man das Einpacken auch mit Flüssigkleber. Das Paket legte ich dir auf die Nachtkommode. Gegen 22 Uhr sprang ich in mein Bett und wartete auf deine treppensteigenden Absätze. 22.30 Uhr. Endlich war es soweit. Vor Aufregung vergaß ich zu atmen und fiel fast in Ohnmacht. Ich weiß nicht mehr, ob es Wirklichkeit oder eine Einbildung war. Du kamst, streicheltest mit der Hand über meine Haare, gabst mir einen Kuss auf die Wange. Nur einmal, auf einer Hochzeit, hast du diese Schuhe getragen. Als wir zu Hause waren, sah ich die Blasen an deinen kleinen Zehen. Du hast kein Wort darüber verloren. Nachher habe ich diese Schuhe nie mehr gesehen. Bis vor kurzem der Keller vom Regenwasser überflutet wurde. Zwischen Töpfen und Decken lag eine Tüte. Darin waren sie. Schimmel hatte sich angesetzt. Doch ich konnte die Schuhe wiedererkennen. Kurz habe ich überlegt, ob ich sie weiter aufheben sollte. Wer weiß, welche Geschichten man noch daraus schöpfen könnte. Der Gedanke war aber nach einer Sekunde verflogen. Ich packte die Tüte, machte noch einmal eine kleine Reise in die Vergangenheit, spürte deine Finger zwischen meinen Haaren, deinen Kuss auf meiner Wange. Es war ein neuer Abschied. Das ist vielleicht die Tragödie in dieser Geschichte. die näher kommen und doch immer wieder Abschied nehmen zu wollen. Ein Widerspruch, den ich gerade beim Schreiben immer wieder empfinde. Nichts soll mehr bei mir bleiben, keine Erinnerung, nichts. Und doch suche ich den Geruch, die Gesichter, deine Stimme aus einer Zeit, die schon längst nicht mehr existiert. Vielleicht gab es das alles gar nicht, vielleicht ist alles nur von mir erfunden. Vielleicht nehme ich das alles aus dem Nichts und schreibe es auf Wasser auf. Auch das hier wird nicht bleiben. Das hier ist nicht mein Leben. Das hier ist nur die Zeit, in der ich im Leben der anderen die Töpfe fülle, das Haus abbezahle, der Zukunft vier Beine montiere, dachte sie. Erst wenn die Kinder ihren Weg finden, die Rentenkasse die geliehene Rolle im geliehenen Leben entschädigt, werde ich beginnen, diese Wundertüten zu öffnen, dachte sie und lagerte ein halbes Jahrhundert lang alle Kartons, die sie mit ihren gesparten Münzen bei türkischen Exporthändlern kaufte, im Keller. Wandteppiche mit Motiven aus Tausend und einer Nacht, Bodenteppiche mit imitiertem Orient, vergoldetes Besteck, Besteck für ein eventuelles Familienpicknick, Töpfe mit Teflon, Töpfe aus Edelstahl, Töpfe mit Gummigriffen, Stoffballen als Ersatz für verlebte Bezüge, Samt, Seide, Leinen, Tüll, Thermoskannen, Strickgarn in allen möglichen Farben, gehäkelte Tücher für die Vitrine, Kommode, für den Fernseher, für den Tisch, für den WC-Spülkasten, Wäscheklammern, Einsatzporzellan mit Fliedermuster, Einsatzporzellan mit Rosemuster, Einsatzporzellan mit Zwiebelmuster, Einsatzporzellan mit Entenmuster, Einsatzporzellan in Karamell, mit Streifen, Punkten, Quadraten. Bei der letzten Inventur habe ich jeweils 864 Teller und Kaffeetassen gezählt und sie fragte nur, ob die Endzahl durch 6 teilbar sei. Ja, Mutter. Sie war beruhigt. Für Salzstreuer, Salatschüsseln, Saucieren, Eierbecher wollte ich eine zweite Liste anfertigen. Hier, für diesen Text, ging leider nicht mehr. Gestopfte Puppen, gestickte, genähte Sommer-Wintergarderobe für diese Puppen und noch jede Menge Kram. Dann kam im Herbst 2011 dieser Regensturm. Zu scharf für die porösen Dachziegel. Mit Eimern und Schüsseln konnte der Holzboden noch gerettet werden, der Keller nicht. Um ihr richtiges Leben nicht dem Rost und Schimmel zu überlassen, bestellte ich einen Container. Am Nachmittag lieferte die Firma den 8 Kubikmeter Container. Bevor ich ihn mit ihrem richtigen Leben füllte, ging ich zu ihr in das Esszimmer, um zu fragen, ob sie noch irgendetwas retten wolle. Sie saß am Esstisch und löffelte ihre Suppe mit einem verbogenen Löffel aus ihrem Lieblingsteller mit abgesplittertem Rand und verwaschenem Elchmuster. Nein. Ich habe keine Zeit mehr für diesen ganzen Kram. Gleich beginnt meine Lieblingsserie. Letzte Woche hat der Junge des reichen Hauses seine schöne Verlobte mit einer Blondine betrogen. Bin gespannt, wie es gleich weitergeht, dieses Arschloch.
Die Sommer. Fatma. Ach, unsere Sommerferien in der Türkei. Sobald die Schulferien beginnen, pressen wir uns in den alten VW-Bus und fahren in die Türkei. Vor der Reise fährt dein Papa nach Holland und holt 2 Säcke Gurken. Ihr holt bei Aldi eure Chipstüten. Ich und Tante Güle bereiten Teigtaschen, Frikadellen zu. Die Raststätten sind zu teuer. Ich sitze vorne, schäle die Gurken, schaue immer wieder in den Europa-Asien-Reiseführer, studiere die Route. Der Bus ist mit unserem Kram bis zur Decke vollgestopft. Mit Kram meine ich die Töpfe, Teller, Stoffe, die ich und Tante Güle mit gesparten Pfennigen gekauft haben. Wir finden es viel zu schade, diese schönen Dinge im vergänglichen Deutschlandleben auszupacken. Hoffen immer noch, dass eines Tages in der alten Heimat unser richtiges Leben beginnt. Dafür die ganzen Vorbereitungen. Wenn wir Glück haben, sind die Autobahn und die vielen Grenzen frei. Der Bus hat keine Panne und wir sind in 3 Tagen und 3 Nächten in der alten Heimat. Wenn wir dort ankommen, stinken wir nach faulem Obst und strenger Würze. Die 5 Wochen in der Türkei sind alles andere als Erholung. Schwiegervater hat in den letzten Jahren Felder gekauft. Jeden Tag kommen 20 bis 30 Feldarbeiter auf einem Anhänger aus der Stadt. Die werden von uns bekocht. Der Weizen will vom Stein getrennt werden. Die Erbsen wollen in die Kammer getragen werden. Wenn die Nacht anbricht, sammelt sich das ganze Dorfvolk bei uns im Hof. Alle wollen die Deutschen sehen. 10-mal am Tag wird der Tisch gedeckt, die Teekanne gefüllt, das Geschirr gespült, das Wasser aus dem Brunnen mit einem Eimer hochgekurbelt. Das Dorf, in dem meine Mutter Hanife geboren ist, liegt nur eine halbe Stunde entfernt. Doch ich komme gar nicht dazu, die Tanten und Onkel zu besuchen. In der ersten Woche schaffe ich es, ein einziges Mal das deutsche Shampoo und die Aldi-Nussknacker-Schokolade zu verteilen. Und vielleicht noch einmal in der letzten Woche, um mich zu verabschieden. Der Nussknacker von Aldi ist sehr beliebt in der Sippe. Sehnsüchtig warten sie jeden Sommer auf dieses Geschenk. Damit allein geben sie sich aber nicht zufrieden. Vieles, was sie im Fernsehen sehen, wollen sie von uns haben. Wasserkocher, Mikrowelle, Schnellkochtopf. Sachen, die ich selbst nicht besitze. Aber wie schon gesagt, um die gebrochenen Knochen kümmert sich keiner. Alle glauben, die Fatma pflückt die deutsche Mark wie Birnen von den Bäumen. Und mein Dickkopf, dein Papa, kommt nicht einmal auf die Idee zu sagen, komm Weib, du hast das ganze Jahr durchgearbeitet. Ich fahr dich mal zum Meer. Einige Male sind wir nach Pamukkale gefahren, natürlich wieder mit Schwiegereltern, Tanten und Onkel. Gütscheter Tourismus, bevor die umkippen, sollen sie in die Welt hinausblicken, meint dein mitfühlender Papa. Wenn ich nicht mit im Spiel bin, kann er auch mal mitfühlend sein. Und Fatma darf wieder am Gaskocher stehen. Was soll's? Zurück in Deutschland erzähle ich den Kolleginnen, wie wunderbar und erholsam die Reise war. Es reicht, wenn das Leben dich klein macht. Eine Lüge ins Gegenteil kann manchmal helfen und auf Mitleid kann ich verzichten. Scherz beiseite, die zwei Zimmer, die ich und Tante Güley nach unserer Hochzeit beziehen durften, füllen wir mit verpackten Schätzen von AMC, Bosch, Siemens. Die Aussteuer der unvollendeten Träume türmt sich von Jahr zu Jahr höher. Noch hat unser Leid seine Mission nicht erfüllt, aber der Tag wird auch kommen und wir werden die Königinnen dieses Lebens sein. Erst dann darf alles ausgepackt werden. Ein Spruch meiner Mutter findet in diesem Fall seine wahre Bedeutung. Der Mensch ist dumm. Merkt gar nicht, was alles bei ihm in den Arsch rein und rausrutscht. Wir merken es auch nicht. Wir merken nicht, wie die Jahre vergehen. Aus unerfüllten Träumen schnipsen wir Konfetti und lassen diese auf uns herunterfallen. Um mich aufzubauen, spreche ich manchmal in den Spiegel. Ich bin Fatma, die Gastarbeiterin. Dieses Land, dessen Sprache mir als Zungenbrecher geblieben ist, lernte ich auch zu lieben. Und egal wie leichtsinnig, wie grob er mit mir umgegangen ist, auch meinen Mann habe ich geliebt, habe ihn wie mein drittes Kind in Schutz genommen.
Wo waren wir verloren gegangen, Mutter? Dinscher. Das Jahr 1987. Ich war in der zweiten Klasse, 8 Jahre alt. Die erste Klasse musste ich wiederholen. Mein Deutsch reichte nicht aus. Deutsch spielte noch die Rolle einer Fremdsprache in meinem Leben. Du lagst schon wieder im Krankenhaus, in Süchteln, mitten im Wald. Das war nicht weit weg von unserem Haus. Aber den Hügel mit dem Fahrrad hochzufahren, ließ mir den Schweiß ordentlich vom Rücken in die Pore zerlaufen. Tuberkulose, sagten die Ärzte. Zwischen uns befand sich immer diese Glasscheibe. Wie ein Dämon aus einem bösen Traum. Nach der Schule flitze ich nach Hause. Die Oma stand schon längst am Herd. Ich holte Plastikbehälter aus dem Schrank. Die wurden gefüllt, eingetütet. Die Oma machte mit den Griffen ihren festen Oma-Knoten. So konnten sich die Behälter auf dem Gepäckträger nicht bewegen. Wieder auf dem Fahrrad fuhr ich am See, an den Feldern, an Kühen und Ponys vorbei. Kurz vor dem Hügel schaltete ich den Gang runter und versuchte, die Pedale schneller zu treten. Atemlos und mit hämmerndem Herzen kam ich oben an, halb kaputt, halb stolz. Die restliche Strecke fuhr das Fahrrad von alleine. Ich nahm meine Hände vom Lenker, breitete die Arme aus wie der Falke am Himmel seine Flügel. »Da bist du ja schon wieder. Was hast du denn heute Leckeres für Mutti mitgebracht?« grüßte mich die Frau unten am Empfang. Ich zählte alles auf, was in der Tüte war. »Prima, so ein guter Sohn.« Ich nahm den Aufzug, fuhr damit auf die Station 3. Alle Krankenschwestern und Pfleger lächelten mich an. Ich wurde so ein kleines Maskottchen, gab die Tüte einer Krankenschwester in die Hand und lief durch die gesamte Station, um auf den Balkon zu kommen, zwischen uns, das Glas, dieser Dämon. Der Augenkontakt mit dir, dieses Schmunzeln mit gesenktem Blick, heiterten mich ein wenig auf. Auch wenn du nicht zu Hause bei uns warst, zu wissen, dass man eine Mutter hatte, war schon viel wert. Mit Händen und Füßen versuchte ich, dir alles zu erzählen, alles, was in den letzten Stunden passiert war. Es war wirklich nicht viel passiert. Es ging in den Kindergarten, Oma stand am Herd, sie stand in der Nacht auf, warf die Decken wieder über uns, die immer auf den Boden rutschten. »Ich hab es satt. Hab die Hummeln im Hintern?« klatscht uns fest auf die Pobacken und legte sich knurrend wieder hin. Mit einem weiteren Schmunzeln sagten wir uns Tschüss. Das nächste Ziel war der kleine Vogelpark in Breil. Während meiner Schulzeit war ich ein Einzelgänger. Ein Treffen nach der Schule mit Kameraden gab es nicht. Während viele Kinder die Nachmittage auf den Spielplätzen verbrachten, bildete ich mir ein, ohne meinen Einsatz in der Familie würde die Welt untergehen. Aber im Vogelpark hatte ich doch einen Freund, der mir sehr viel bedeutete, den Pfau. Ich lehnte mein Fahrrad an die Wand und setzte mich auf die Holzbank vor dem Käfig. Er sah mich und bahnte sich langsamen Schrittes einen Weg durch hunderte von Rebhühnern, Fasanen, Küken bis zum Drahtgitter. Das war der zweite Augenkontakt am Tag, der meinen Blutkreislauf beschleunigte. Viel Zeit hatte ich nicht. Ich erzählte dem V, was in den letzten 24 Stunden passiert war. Viel war es nicht, aber ausschmücken konnte ich es immer gut. Ich fragte ihn um Rat, wie ich damit umgehen könnte, falls du uns für immer verlassen würdest. Würde Papa dann eine andere Frau heiraten? Wie würde sie mit uns umgehen? Okay, ich könnte mich noch schützen, weggehen, ein wenig Lebenserfahrung hatte ich ja, aber was würde mit Özgür geschehen? Würde ich dann meine He-Man-Figuren und das große Schloss mitnehmen oder alles meinem Bruder überlassen? Auf jede Frage antwortete er mit einer Bewegung, die ich dann als die richtige Antwort interpretierte. So nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, Dincer. Alles wird wieder gut. Zum Abschied spreizte er seine majestätischen Federn. Ich verbeugte mich vor ihm wie ein Schauspieler nach einer Vorstellung und fuhr nach Hause, um die Hausaufgaben zu erledigen. Ein Haus ohne Mutter hat keine Fensterscheiben und Türen, auch wenn es noch den Vater und die Oma gibt, die dich behüten. Du stehst im Durchzug. Bambi lief im Fernsehen. Es wurde auch mein Freund. Im selben Jahr, kurz vor den Sommerferien, fuhr ich zum Vogelpark. Der Pfau war nicht zu sehen. Auch in den nächsten Tagen nicht. Jedes Mal erlebte ich die gleiche Enttäuschung. Nach ein paar Wochen gab ich auf. Er konnte ja nicht weggeflogen sein. Bambi hatte seine Mutter verloren, ich meinen besten Freund und die Mutter. Mit einer Tüte Chips im Schoß weinte ich hemmungslos für uns und um uns. Wo waren wir verloren gegangen und wo werden wir uns wieder finden, Mutter?
Abendgebet und Bordellwäsche. Fatma. Dein Onkel Mustafa, er ist lieb und nett. Doch seine Schwäche gegenüber Frauen wird für uns alle ein Problem. 1991 eröffnet er mit einem anderen Nichtsnutz eine Bar im Nachbardorf Bracht. Die Deutschen sind ein vornehmes Volk. Die sagen nicht Bordell, sie sagen Bar. Für mich und Tante Gülle ist es der Weltuntergang. Jetzt landen wir automatisch in der Hölle. Es wird keine Rettung mehr geben. An den Wochenenden schleppt er zwei Müllsäcke mit dreckigen Handtüchern mit nach Hause. Nach dem Abendgebet kommt alles in die Waschmaschine. Ich schimpfe und klage, wünsche ihn zum Teufel. Aber in schweren Zeiten steht er immer an meiner Seite. Ich will ihm nicht das Herz brechen. Lieber Gott, bringe ihn zur Vernunft, bete ich jeden Abend.
Das Etablissement der Unschuld, Dinscher. Es war das Jahr 1991 oder 92. Der Bauer Willi gab mir meinen vorerst letzten Wochenlohn und sagte, dass es jetzt auch mit der Porri-Zeit vorbei sei und wir uns erst im nächsten April wiedersehen könnten. Um die 150 Mark zählte er mir auf die Hand. Auf dem Weg nach Hause fuhr ich zuerst zum türkischen Lebensmittelhändler, der Musikkassetten zu verkaufen im Regal stehen hatte. Die neue Kassette von Sezen Aksu war endlich auf dem Markt. Ich war verliebt in diese Sängerin, die damals mit ihrem Song Hadi Bakalım die Discos in Deutschland stürmte. Ich selber war noch nie in so einem Laden gewesen, hatte von älteren Cousins nur davon gehört. Ich eilte nach Hause, alle saßen schon beim Abendbrot, ich füllte meine Teller und zog mich zurück in unser Zimmer. Ich, Özgür und Oma hatten zusammen ein Zimmer. Bevor das erste Lied endete, kam Onkel Mustafa herein. Ich konnte an seinem Gesichtsausdruck erkennen, dass er etwas von mir wollte.
Du hast ja mitbekommen, dass ich einen neuen Laden habe, zusammen mit Niyazi. Normalerweise darf man den Laden erst ab 18 Jahren betreten. Aber was hältst du davon, mit mir jeden Samstagmorgen mitzufahren und beim Aufräumen zu helfen? Ich gebe dir eine Mark mehr als der Bauer Willi. Du brauchst nur die Betten und das Geschirr zu erledigen.
Das war eine tolle Idee, aber ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Ein kleiner Job am Wochenende, dann wäre ich auch bis zum kommenden Frühling finanziell unabhängig. Willst du es meinen Eltern sagen oder soll ich es? Ehrlich gesagt, hatte ich nicht vor Papa, sondern vor dir ein bisschen Schiss. Ich hatte mitbekommen, dass im Laden viele Prostituierte arbeiteten und dass der Laden Schande über unsere ganze Familie gebracht hätte. Es kam mehrmals zu Streitereien zwischen Onkel und Tante. Du oder Vater, einer von euch musste immer eingreifen und die beiden trennen.
Wenn du es klären kannst.
In Ordnung, Onkel. Ich gebe dir morgen Bescheid. Lässt du mich bitte jetzt allein? Ich habe eine neue Kassette. Dem Onkel war meine Obsession bekannt. Er flog immer zwischen Weihnachten und Neujahr in die Türkei und bekam von mir eine Liste mit 10 bis 15 Kassettentiteln. Die Wünsche von anderen nahm er nicht so ernst. Meine Kassetten aber waren immer in seiner Reisetasche, wenn er zurückkam. Weiter mit Sezen Aksu. Entweder soll man mich lieben oder töten. Das dritte Lied auf dem Album. Ein vertontes Gedicht von Gülten Akın. Ich verliebe mich in diese Zeile, notiere sie in mein Heft. Der nächste Schritt war, diese Zeilen ein wenig umzuformulieren und zu glauben, dass es mein Werk sei. Bis man seine eigene Sprache findet, kann es Jahre dauern. Manchmal kann aber auch ein ganzes Leben zu kurz dafür sein.